Und wenn dann so nach einem Jahr jemand anruft und sagt irgendwie so, jetzt ist das Kind irgendwie ein Jahr alt und es ist eigentlich alles genauso aufgegangen, wie wir das damals uns gemeinsam überlegt haben, dann ist es total schön. Wir wollen niemandem vorschreiben, wie er sein Leben zu leben hat. Und wenn sich jemand für das entscheidet, was wir so als die klassische Rollenverteilung bezeichnen, dann ist das ja total okay. Also das muss jede Familie, jedes Elternpaar individuell für sich entscheiden. Und es gibt auch Gründe, warum das unter Umständen gar nicht möglich ist. Der Arbeitgeber, und damit meine ich die MAH, der sollte nicht der Grund dafür sein, dass das nicht möglich ist.
Willkommen zur Klinik Klartext, Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch verschiedene Berufsgruppen in der Klinik vorzustellen und euch auf dem Laufenden über unser Engagement zur besseren Patientinnenversorgung zu halten.
Hallo, wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Gestern war der 29.05. und zum einen war Christi Himmelfahrt, aber auch Vatertag. Und in diesem Kontext haben wir Dr. Jens Dinkmann eingeladen, als Beiratsmitglied von dem Projekt Väterförderung an der MAH. Wollen Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen und erzählen, wer Sie sind und vielleicht danach dann auch zu dem Projekt ein bisschen was erzählen?
Ja, vielen Dank für die Einladung und für den passenden Termin heute. Das passt ja thematisch perfekt zum Vatertag. In der Rolle bin ich auch heute hier. Ich bin 47 Jahre alt, bin ein, ja, kann man schon sagen, MAH-Kind, also seit 2001 im Haus, habe hier zu Ende studiert, promoviert, bin dann irgendwann in die Richtung Kindermedizin geraten und dachte immer, ich würde Kinderarzt werden, habe auf den letzten Metern entschieden, dass vielleicht Kinderchirurg doch besser sein könnte und habe dann hier vom PJ über die Zeit in der Weiterbildung als Assistenzarzt, über die Zeit als Oberarzt, seit ungefähr einem Jahr darf ich jetzt die Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie leiten und seit 2020 habe ich noch einen ganz spannenden Nebenjob, neben meiner hauptamtlichen Tätigkeit als Kinderchirurg, bin ich der Väterbeauftragte der MAH und seit ganz kurzer Zeit bin ich nur noch der halbe Väterbeauftragte, weil wir das seit einigen Wochen im Duo machen und zwar mit dem PD-Doktor Sturm, der mein Partner ist in dieser Hinsicht, aber eingeladen bin ich heute, denke ich, als derjenige, der sich am längsten mit diesem Thema beschäftigt an der MAH und ich freue mich, dass wir ein bisschen was darüber erzählen können.
Genau, ich habe auf den Benefits Days, die liegen schon ein bisschen zurück, aber da hattest du oder haben Sie einen Vortrag gemacht zu dem Thema und mich würde vielleicht interessieren, wieso ist vielleicht auch Väterförderung was Besonderes? Wieso braucht es vielleicht überhaupt Väterförderung? Weil das ist ja vielleicht auch nicht so ein Thema, was so viel bekannt ist, ne? Weil natürlich bei Eltern häufig primär wie auch an die Mutter gedacht wird.
Ja, vielen Dank. Also erstmal auch gerne du, machen wir jetzt ganz spontan, dann unterhält sich etwas leichter. Ja, es war nicht abgesprochen. Väter sind Männer in einer besonderen Rolle und wir glauben nicht, dass es Männerförderung geben muss. Die helfen sich meistens schon ganz gut selbst und das ist auch überhaupt keine Konkurrenzveranstaltung zur Frauenförderung, sondern Männer haben eben zunehmend eine besondere Rolle, wenn sie Vater werden und Vater sind. Denn das sieht man schon, je jünger die Eltern sind, desto mehr, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, desto mehr Familienverantwortung möchten die Väter gerne übernehmen und tun das auch und geraten dabei selbstverständlich wie jede Frau mit Familienverantwortung auch in dieses Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie. Und deswegen halten wir das gar nicht so sehr für ein Männerthema. Wir halten das für ein Familienthema, das jetzt zunehmend den Vater in seiner Rolle Verantwortung übernehmen zu wollen in der Familie, aber eben auch hier an der MAH als Arbeitnehmer in den Fokus rückt. Und wir denken, dass das so ein richtiges Gleichstellungsthema ist, weil das eben Gleichstellung in seiner Wortbedeutung ist. Es geht darum, dass jeder die Chance haben soll, seinen Beruf und seine Familie so zu gestalten, wie es für ihn sinnvoll ist. Das hat natürlich Grenzen, aber so gut es eben geht. Und dafür setzen wir uns für den Vater an der MAH, Studenten, Mitarbeiter, ärztlicher Dienst, Wissenschaft. Jeder, der hier arbeitet, kann ja in der Situation sein, Vater von Kindern zu sein und sollte auch nach Möglichkeit diese Rolle, wenn er es möchte, ausleben können.
Das ist ja ein Projekt, was es hier in der MAH gibt mit der Väterförderung an der MAH. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das irgendwie so entstanden ist oder was da so am Anfang die Ideen oder die Konzepte waren?
Ja, es gibt, also man muss zwei Dinge separat betrachten. Die Rolle des Väterbeauftragten ist entstanden eigentlich im Rahmen einer Reauditierung für Beruf und Familie. Das ist ja das Zertifikat, das wir seit langem schon als Hochschule haben, jetzt demnächst auch für den Klinikbereich haben werden. Da heißt es familienfreundlicher Arbeitgeber, MAH. Und dieses Zertifikat wird nicht nur einmal vergeben, sondern immer wieder in Audits erneuert. Und in einem der Reaudits hat man gesagt, das ist ein Thema, dem haben wir uns bisher noch nicht so gewidmet. Und dem möchten wir uns aber in der Zukunft gerne widmen, weil wir glauben, dass das immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und dann hat man jemanden gesucht, der sich mit diesem Thema beschäftigen möchte. Und da das überall noch nicht so richtig präsent war, das Thema, gab es jetzt auch nicht so viel Konkurrenz, sodass ich dann nach der Ausschreibung in der Sektion, denke ich, oder da habe ich zum ersten Mal davon erfahren, habe gesagt, da kann ich was zu sagen, weil ich erstens selber Familienvater bin, damals noch mit relativ kleinen Kindern und weil mir die MAH auch wichtig ist als Institution, als Arbeitgeber. Das ist ja irgendwie über die Zeit wird das ja sowas wie eine Heimat und die möchte man eben gerne weiterentwickeln. Und so ist es entstanden. Das Projekt, was du angesprochen hast, war dann praktisch ein Ergebnis dieser Arbeit. Das war zusätzlich noch ein Drittmittelprojekt, das vom Ministerium gefördert wurde, wo wir auch ein bisschen mehr Manpower hatten durch die finanzielle Unterstützung des Ministeriums und wo wir ja einfach noch mit ein bisschen mehr Kraft an diesem Thema, Personalkraft vor allem, an diesem Thema arbeiten konnten. Also das war das Projekt, das ist mittlerweile abgeschlossen, sehr erfolgreich, aber die die Väterförderung, die Väterbeauftragten ist nicht nur verstetigt, sondern ich würde sagen inhaltlich institutionalisiert und jetzt eben auch in einer Doppelrolle mit Christian Sturm und mir zusammen besetzt.
Gab es jetzt große Erkenntnisse oder was waren so vielleicht am Anfang auch die Zielsetzung? Also Förderung ist ja sowas, das kann ja viel bedeuten. Irgendwie hattet ihr irgendwelche konkrete Ziele, wo ihr gesagt habt, hey, da wollen wir irgendwie vielleicht auch, ich sag mal, irgendwie messbar gucken, ob wir Veränderungen oder das ist vielleicht auch so ein Problem am Anfang gewesen, wo ich sage, Mensch, da ist irgendwie eine Problemsituation vorhanden?
Naja, ich glaube, das größte Problem ist, dass die Väter nicht sichtbar sind in ihrer Rolle und als Arbeitnehmer. Und wir sind gestartet mit einem Konzept, da wussten wir noch gar nicht, was uns wirklich erwartet. Mhm. Wir haben das nur antizipiert. Also wir haben gesagt, wir brauchen erstens Sichtbarkeit und wir müssen über dieses Thema sprechen. Im Zweiten brauchen wir Vernetzung, denn wir haben das ja nicht erfunden, dieses Thema. Es gibt viele Industrieunternehmen und auch nicht wenige Kliniken und auch einige Universitätskliniken, die sich dem Thema schon länger widmen mit Väterbeauftragten. und mit denen muss man irgendwie in Verbindung stehen, weil man muss ja nicht alles selber entwickeln, sondern kann auch aus den Fehlern und auch aus den gut gelaufenen Dingen von anderen lernen. Also Sichtbarkeit, Vernetzung und die dritte Säule ist so die ganz praktische Arbeit. Also wir haben das schon so gesehen, dass wir ein niederschwelliges oder niedrigschwelliges Beratungsangebot machen möchten für jeden Mitarbeiter in dieser Rolle und auch jeden Studenten. Und diese drei Dinge wollten wir bearbeiten. Was haben wir erwartet, hast du gefragt? Also ehrlicherweise haben wir erwartet, wahrscheinlich ist das in der MH gar nicht so wesentlich anders als auch in der restlichen Welt, weil wir sind ja ein Querschnitt der Bevölkerung, wenn man alle Mitarbeiter betrachtet, haben wir aber trotzdem gesagt, okay, das müssen wir irgendwie objektivieren und haben dann im Rahmen dieses Drittmittelprojekts tatsächlich mal alle Mitarbeiter, die Väter sind, befragt und so im Kern Ergebnis ist es genau so, wie wir angenommen haben. Natürlich ist der MH-Vater, der durchschnittliche, nicht anders als derjenige, der irgendwo anders arbeitet. Also wir sind da ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung. Und es bewahrheitet sich auch hier, dass Väter mehr Verantwortung in der Familie übernehmen wollen, egal in welcher Form. Muss man das dann eben mit der Arbeitslandschaft hier an der MH in Einklang bringen. Das beinhaltet Fragen wie Elternzeit, Elterngeld, Teilzeit, Tätigkeit und das kollidiert dann natürlich mit Bereitschaftsdiensten, Schichtdienstsystem, Teilzeit ist nicht überall möglich und so weiter. Und ja, ich glaube, dass wir, also du hast gefragt, kann man das messen? Ist ein bisschen subjektiv, aber ich messe das jetzt mal am Umgang mit dem Thema. Also das wurde anfangs schon sehr belächelt, ja, weil das ein Chirurg sich jetzt plötzlich um die Soft Skills sozusagen kümmert. Ich bin nicht von wenigen Menschen gefragt worden, was ich denn jetzt eigentlich sein wolle, der Chirurg oder der Vätertyp. Die Antwort war immer beides, weil beides wichtig ist. Und das ist irgendwie jetzt doch in relativ kurzer Zeit so in die, ja, in eine Wahrnehmung übergegangen, ist jedenfalls mein Eindruck, dass die Leute sagen, ja, das ist total sinnvoll, dass ihr euch darum kümmert. Das ist auch notwendig und ihr kommt damit allen Mitarbeitern zeigt ihr irgendwie, dass das, was sie sich eigentlich wünschen, zumindest schon mal aussprechbar ist und man darf sich alles wünschen, ohne dass man komisch angeguckt wird als Vater. Man darf auch als Chirurg Elternzeit machen, man darf auch als Chirurg Teilzeit machen. Dass das mit Notwendigkeiten kollidiert in allen möglichen Berufsgruppen, ist ja selbstverständlich, aber es ist schon klares Signal, glaube ich, von der MAH und auch ganz klar unterstützt von unserem früheren Präsidenten, unserer jetzigen Präsidentin, aber auch vom gesamten Präsidium, dass wir uns diesem Thema für die Mitarbeiter, im Übrigen auch für die Frauen, es gibt nicht wenige MAH-Familien auch, wo beide hier arbeiten, das merken wir in den Beratungen, dass das einfach wichtig ist und dass wir das versuchen, in Einklang zu bringen. Und das finde ich eine sehr positive Botschaft auch von unserem Präsidium.
Ja. Du hast erzählt, ihr habt eine Beratungsstelle. Gibt es irgendwelche Fragen oder Sachen, die dir so besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, Mensch, das war mir irgendwie, das ist ja, also ich kenne das selber so aus dem Beratungskontext, da hat man ja manchmal, wo man dann mit Fragestellungen konfrontiert ist, wo man vorher denkt, oder habe ich irgendwie, das habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. So, und ich kann mir vorstellen, also vor allen Dingen, weil du ja auch gesagt hast, am Anfang dieses Thema auch so ein bisschen präsent machen, gibt es da irgendwelche besonderen Fragestellungen oder Probleme, die an euch herangetragen wurden, wo du gedacht hast, oh Mensch, das ist aber interessant, hatten wir gar nicht auf dem Zettel?
Nee, inhaltlich nicht. Also inhaltlich geht es meistens um die gleichen Themen. Also wie ich gerade schon sagte, Elternzeit, Elterngeld, Teilzeit. Wie bringe ich irgendwie die meine Kinderbetreuung mit meinem Job unter einen Hut? Durchaus, aber auch, wie stelle ich es an? Also werdende Väter immer wieder mal, die sagen, wie mache ich das eigentlich alles? Und insofern, die Themen waren aus meiner Sicht eigentlich zu erwarten, weil das so, ja, die betreffen einfach jeden. Interessant ist zu sehen, wie unterschiedlich doch an unterschiedlichen Stellen mit dem gleichen Thema umgegangen wird. Das ergibt sich vielfach aus den Notwendigkeiten des Berufslebens. Ja, also eine Intensivstation wird immer mit Schichtdienst laufen müssen, ja. Und in Bereitschaftsdienst wird es in der Chirurgie auch immer geben müssen, auch im Transportdienst oder ähnlichen Dingen. Also es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht ändern. Aber es gibt doch Unterschiede, wie stark den Mitarbeitern in den entgegengekommen wird in den Bereichen. Also es gibt Bereiche, wo man wirklich alles trotz widrigster Umstände und unmöglichster Arbeitszeiten versucht wird, irgendwie eine Lösung zu finden. Und es gibt natürlich auch nach wie vor Bereiche, immer weniger glücklicherweise, wo solche Themen von vornherein einfach unbeachtet bleiben, wo man sagt, irgendwie war schon immer so, bleibt so, wenn es dir nicht schmeckt, dann musst du irgendwo anders arbeiten. Ne? Das ist natürlich kein moderner Weg, mit Mitarbeitern umzugehen, ja. Und das wollen wir natürlich, dass das weniger wird. Was gibt es also die schönste Beratung ist immer die, wenn man so einen Plan aufstellt, so eine Strategie macht. Also ich erinnere mich an einen Vater, der wirklich so richtig Sorge hatte, seine Wünsche seinem Chef vorzutragen. Und da haben wir uns hingesetzt und haben eine Strategie gemacht. Und das ist natürlich interessant für mich jetzt auch, weil ich das Leben in der MAH aus sehr unterschiedlichen Bereichen betrachten oder Perspektiven betrachten darf. Jetzt mittlerweile als Klinikdirektor, aber ich kenne es natürlich auch als Assistenzarzt mit kleinen Kindern. Also ich kenne das noch sehr genau, welche Probleme man da so hat. Und ich weiß auch, wie schwierig das sein kann, in einer Welt, wo das jetzt nicht selbstverständlich ist, dieses Thema anzusprechen und durchzusetzen. Also das war jetzt bei mir auch nicht so, bei aller Wertschätzung, die mein früherer Chef für dieses Thema hatte, ist mir das irgendwie auch schwer gefallen, weil es diese Kultur nicht gab. Und die schönsten Beratungen, die ich heute habe, sind die, wo man so einen Plan macht und sagt, hey, setz dich doch mal hin, überleg mal, was ist dir jetzt super wichtig, was könntest du vielleicht auch, wo könntest du Kompromisse eingehen und was geht gar nicht. Und dann geht man auch mit dem Blick auf die Bedürfnisse des anderen, also des Arbeitgebers, des Chefs in dem Fall, in so ein Gespräch. Und am Ende war es dann gar nicht so schlimm und es kommt was Gutes bei raus. Eigentlich was alle zufrieden macht. Der Chef merkt dann auch irgendwie, hey, der will ja wiederkommen und der will jetzt nur mal kurz den Fokus anders ausrichten in seinem Leben und danach macht er genauso oder vielleicht sogar noch mit mehr Intensität weiter, wie er es bisher getan hat. Und wenn dann so nach einem Jahr jemand anruft und sagt irgendwie so, jetzt ist das Kind irgendwie ein Jahr alt und es ist eigentlich alles genauso aufgegangen, wie wir das damals uns gemeinsam überlegt haben, dann ist es total schön. Und dann hast du natürlich auch wieder Probleme, die kannst du einfach nicht lösen, weil du kannst nur Teile des Problems behandeln, nämlich die in der MAH liegen. Du kannst niemals die Grundlagen, zum Beispiel jetzt zwei Eltern, einer arbeitet an der MAH, die Mutter vielleicht nicht. Du kannst natürlich nicht die Arbeitsbedingungen in einem anderen Unternehmen verändern. Da kommst du an deine Grenzen. Du kannst halt nur das versuchen, irgendwie positiv zu beeinflussen, was bei uns in der MAH liegt.
Ja, okay. Ja, spannend. Ich habe eine Frage, die habe ich nochmal mitgebracht, die spielt da vielleicht ein bisschen mit rein, weil du auch sagst, so eine besondere Herausforderung. Meine, eine von unseren Hosts, Sandra, die hat ihre Bachelorarbeit mal zum Thema junge Väter in der Krise, Depression bei Vätern nach der Geburt, was ja auch manchmal so ein, also bei Frauen ist es ja so, dass es diese Wochenbettdepression ist ein bekannteres Thema sozusagen. Habt ihr damit irgendwie oder hattest du mal irgendwie damit Berührungspunkte, so auch dieses... Wenn du sagst, auch die Frage von Erwartungen, das ist ja, glaube ich, das, wo man auch viel Sorge hat, wenn man sagt, ich habe irgendwie so eine berufliche Perspektive oder Erwartung und stehe dann in so einem Scheidungsweg, Mensch, eigentlich will ich beruflich weiterkommen, aber halt auch, eigentlich will ich auch irgendwie Vater sein wie man das dann übereinbringt.
Ja, also da kann ich ja zum Glück selber was zu beitragen, auch wenn das jetzt nur für meine ganz persönliche Situation und meinen Berufszweig an der MAH gilt. Diese Erfahrung ist ja doch vieles davon übertragbar. Und also tatsächlich von der Väterdepression nach der Geburt habe ich noch nicht gehört. Das ist mir total neu, finde ich aber spannend. Und ohne da jetzt fachlich irgendwas zu sagen zu können, würde ich denken, dass es genau aus dem Spannungsfeld entsteht, was du gerade beschrieben hast. Und dieses Spannungsfeld finde ich gut oder kenne ich gut. Also das ist mir bei jedem meiner drei Kinder so gegangen, dass du irgendwie, du willst deinen Job super machen, du möchtest aber zu Hause auch einen super Job machen. Dann ist sozusagen, gibt es innerhalb der Familie vielleicht von der Mutter bestimmte Erwartungen. Und dein Arbeitgeber hat auch Erwartungen. Also das, ich kann mir schon vorstellen, und ich habe das auch selber erlebt, dass einen das, das ist anstrengend, das zerreibt einen irgendwie dann manchmal zwischen diesen unterschiedlichen Richtungen, ja, die da an dir zerren. Bei mir war das, also jetzt in meinem persönlichen Umfeld haben wir das glücklicherweise, und das war auch eine Chance der MAH, mit den drei Kindern extrem gut hinbekommen. Das war aber auch dadurch begünstigt, dass wir den gleichen Chef hatten und dass wir das Commitment an die MAH gemacht haben als Eltern und als Paar. Okay, einer von uns ist immer da. Also wir sind jetzt nicht zusammen abwesend. So, das wäre so die Mitte oder der Kompromiss. Und aus den Beratungen kann ich sagen, wenn die Väter von diesem Spannungsfeld belastet sind, habe ich mehr als einmal geraten, dass man sagt, mach deinen Fokus jetzt bei dem, was dir wirklich wichtig ist, nämlich bei den Kindern, mach aber gegenüber deinem Arbeitgeber, also hier der MAH, klar, dass das eine, der Fokus bleiben immer die Kinder natürlich, aber dass diese intensive Zeit eben ein vorübergehender Zeitraum sein wird, jetzt um beim Thema Elternzeit zu bleiben. Und dass du ganz klar die Perspektive siehst, zukünftig auch wieder mit voller Intensität, womit ich nicht meine volle Arbeitszeit, aber wie auch immer, aber jedenfalls großem Engagement für die MAH arbeiten zu können. Also ich glaube, wie gesagt, fachlich kann ich dazu nichts sagen, weil ich kein Psychiater oder Psychologe bin, aber ich glaube jetzt so ganz menschlich und aus eigener Erfahrung ist es doch meistens eine Frage von Fokus und der verändert sich eben durch unterschiedlichste Einflüsse im Leben und die Tatsache, dass man seinen Fokus mal für einige Monate oder Jahre ein bisschen anders setzt, den hast du ja bei jedem Thema im Leben und jetzt nicht nur bei Kindern. Und ich glaube, dass das hilft, dieses Spannungsfeld so ein bisschen erträglicher zumindest zu machen. Es wird immer so bleiben. Ja. Und dass es eine Belastung ist, steht ja völlig außer Frage. Und die Depression, von der du sprachst, nochmal, ich glaube, das ist ja wirklich, das ist ein Krankheitsbild. Dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Mhm. Aber es entsteht, glaube ich, aus dieser Belastungssituation.
Ja, okay. Hast du selber, weil du jetzt auch ein bisschen von dir erzählt hast, wie das so entstanden ist, so Sachen, wo du sagen würdest, das waren, sind vielleicht auch so Tipps oder so, ich sag mal, so Best-Practice-Beispiele, wo du sagen würdest, das würde ich auf jeden Fall Leuten nochmal an die Hand geben, wenn die sozusagen an diesen Entscheidungen stehen oder was du denen vielleicht mitgeben wollen würdest?
Es ist ja jetzt gar nicht unbedingt immer eine Entscheidung. Ne? Mhm. Also manchmal gibt es ja auch die Notwendigkeit und nicht jedes Kind ist eine Entscheidung. Also manchmal wird dann die Entscheidung ja auch abgenommen. Aber jetzt nehmen wir mal den Fall, dass es eine Entscheidung ist. Das muss ich ja schon als Kindermediziner und auch als Vater würde ich sagen, ein Kind ist immer eine gute Entscheidung, wenn es eine Entscheidung ist. Und dann hast du ja 9 Monate Zeit, dich darauf vorzubereiten. Und ich glaube, du kannst nicht früh genug anfangen, sowohl als Mutter, aber auch als Vater. Ich meine, die Mutter merkt natürlich die Entwicklung körperlich etwas direkter als der Vater üblicherweise. Und für die ist diese Vorbereitungszeit, hat die natürlich nochmal ganz andere Aspekte. Aber im Prinzip musst du als Vater das in diesen 9 Monaten mitdenken, auch für dich. Ich glaube, das tun auch mittlerweile die meisten, aber du musst immer auch diesen Bereich Arbeit mitdenken und das musst du auch als Paar gemeinsam denken und sagen, hey, wie teilen wir uns denn eigentlich auf, jetzt nicht nur die Elternzeit, sondern wollen wir beide jetzt irgendwie 100% arbeiten oder wollen wir irgendwie Teilzeit und wenn ja, wie wollen wir das verteilen, wie soll unsere Unterstützung aussehen, haben wir Familie oder ist das was, von dem wir uns auch vorstellen können, wir können es outsourcen, sozusagen entweder privat oder durch diese vielfältigen Möglichkeiten, die es ja auch an der MH gibt mit fantastischen Kitas und Notbetreuung und Familienservice und all die Dinge, die die MH anbietet. Also Zusammenfassung ist, ganz früh damit beschäftigen, wenn du die Chance hast und es ein geplantes und ein Wunschkind ist und du auch eine Partnerin hast dazu, fang einfach früh damit an, lass dich auch beraten, sprich mit Leuten, das muss jetzt nicht nur der Väterbeauftragte sein, das kann ja auch irgendwie der Freund sein, der schon in der Situation ist oder in einer ähnlichen Situation. Und strukturiere das, plan das und dann wird es auch gut. Und dann wird es auch immer irgendwie oder in den allermeisten Fällen irgendwie einen Weg geben, das so zu strukturieren, dass dich zufrieden macht.
Ja, genau. Also das, was ich so jetzt so ein bisschen auch mitgenommen habe, ist, du sagst, also auf jeden Fall Strategie irgendwie machen, sich überlegen, wie läuft das irgendwie ab. Und so wie ich verstehe, da seid ihr auch das Unterstützungsangebot, dass man sagen kann, hey, ich habe hier irgendwie Überlegungen und sich dann auch gegebenenfalls mit euch hinzusetzen und zu sagen, hey, kann ich das irgendwie umsetzen oder wo sind da Unterstützungsmöglichkeiten?
Hey, absolut. Ne? Also was wir nicht anbieten können, ist jetzt, weil wir sind ja keine Juristen und wir arbeiten auch nicht bei der Elterngeldstelle, also wir müssen das so ein bisschen, müssen wir uns
mit den Anträgen,
abgrenzen, ne? weil da können wir bei den rechtlichen Hintergründen und so weiter, da können wir nicht ständig up to date sein. Wir haben ja auch beide noch ein Hauptjob, den wir auch gerne machen. Ja. Aber das ist exakt das, was wir bieten können. So, lass mal zusammensetzen, lass mal eine Strategie machen, so und so ist die Problemlage. Gibt es irgendwas, was man noch bedenken muss? Und auch ganz konkret, also natürlich nicht wie jetzt irgendwie, wo das Babybett stehen muss und wie das Zimmer gestrichen wird, aber alles, was mit der MH zusammenhängt und wo der werdende Vater oder derjenige, der es schon ist, ein Konfliktfeld, ein Problemfeld oder auch nur eine Herausforderung sieht, also wer da Input braucht, das ist unser Ziel, dass wir das jedem werdenden Vater und jedem Vater in der MH anbieten möchten. Ne? Also Strategie und so ganz konkret, manchmal ordnen wir auch nur die eigenen Gedanken und sagen, ja, das ist die richtige Überlegung und dann geht das relativ schnell, aber manchmal ist es auch ein bisschen komplexer. Ja? Dann gibt es so natürlich auch Trennungsfamilien und so, du fragtest ja vorhin nach, gibt es was du nicht bedacht hast, die dann jedenfalls nochmal ganz andere Probleme haben. Und auch da können wir natürlich jetzt nicht als Vertreter im Sorgerechtsprozess auftreten, aber durchaus mithelfen und gemeinsam mit überlegen, coachen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber vielleicht auch beraten, irgendwie aus der eigenen und persönlichen Erfahrung als Väter, aber auch aus unterschiedlichen professionellen Perspektiven hier in der MH.
Wie würde man euch denn erreichen, wenn man jetzt sagt, hey, das steht für mich irgendwie als Thema an?
Also die Kontaktdaten finden sich auf den Seiten des Gleichstellungsbüros. Wir sind tatsächlich auch am Gleichstellungsbüro angesiedelt, das ja direkt dem Präsidium untersteht. Und das ist eben eine Tätigkeit außerhalb unserer klinischen Tätigkeit. Wir haben tatsächlich sogar ein Büro in den Gleichstellungsräumen. Also das Einfachste ist, durch die Webseiten klicken, da finden sich Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Wenn man beim Gleichstellungsbüro gelandet ist, dann findet man uns auch auf jeden Fall de facto, weil wir das irgendwie versuchen, in unseren Klinikjob zu integrieren, läuft dann der Kontakt häufiger auch mal über unsere Klinikadressen. Aber der Erstkontakt ist sicher am einfachsten über das Gleichstellungsbüro zu erreichen.
Okay. Ja, super. Das genau auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal was Schönes, dann zu gucken, hey, ne, wie bekommt man da Unterstützung? Ich finde das vom Angebot auch super cool. Also genau, vor allen Dingen auch, was du sagst, ne, diese Planung zu machen, wenn man dann irgendwo vor diesem neuen Lebensabschnitt dann steht und dann sagt, hey, wie kann man das irgendwie dann gut auch verbinden mit der Arbeitsperspektive? Hast du zum Abschluss noch eine Botschaft, die du ganz gerne mitgeben würdest?
Ja, meine wichtigste Botschaft ist immer, wir wollen niemandem vorschreiben, wie er sein Leben zu leben hat. Und wenn sich jemand für das entscheidet, was wir so als die klassische Rollenverteilung bezeichnen, dann ist das ja total okay. Also das muss jede Familie, jedes Elternpaar individuell für sich entscheiden. Und es gibt auch Gründe, warum das unter Umständen gar nicht möglich ist. Der Arbeitgeber, und damit meine ich die MAH, der sollte nicht der Grund dafür sein, dass das nicht möglich ist. Und so würden wir gerne für eine Kultur sorgen, in der das total normal ist, dass auch die Väter Väterfamilienverantwortung übernehmen können. Wohl wissend, dass es, man kann nicht jeden Wunsch erfüllen, aber die Kultur sollte schon so sein, dass das normal ist und dass es möglich ist, weil wir glauben, dass das die Zukunft ist und weil wir auch glauben, dass das für die Mitarbeitergewinnung, aber auch für das Halten von Mitarbeitern, und zwar aller Berufsgruppen, zukünftig eine entscheidende Rolle spielt, dass man sich eben auch um solche Dinge kümmert. Und das beschert uns jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren hunderte neuer Krankenpfleger, darf ich ja jetzt sagen, in dem Fall. Und muss es nicht gendern, weil es geht ja um die Väter. Aber ich glaube, dass diese Kulturänderung sehr deutlich zeigen wird, dass wir familienfreundlich sind, immer noch familienfreundlicher werden und dass wir auch wirklich nicht nur dadurch, sondern wir sind eine exzellente Klinik, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen eine tolle Arbeit, aber sie sollen auch zufrieden sein. Und das bist du vor allem dann, wenn du dein Privates und dein Berufliches irgendwie in Einklang bekommst. Also das ist so ein bisschen das große Ziel dahinter. Also am Ende, jeder sollte es so gestalten können, wie es für ihn richtig ist.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Auf jeden Fall danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, wir freuen uns natürlich auf Rückmeldungen von euch und ansonsten bleibt beim Podcast und bleibt standhaft.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg weiter mit eurem Projekt.
Dankeschön.
Stark, dass ihr heute dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und unserem Instagram-Kanal Klinik Klartext zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen Mittwochs Rotation Goseriede 10 in Hannover, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft!